Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge inzwischen von Alleine ist schwer, dem Podcast mit...
Meinst du jetzt mich?
Ja, mir? Natürlich meine ich dich.
Mit mir, Mats, und dir, Jonas Hummels.
Genau, du hast aber jetzt meinen Part übernommen. Super, super gemacht. Wie geht's dir?
Sehr gut geht's mir. Wir haben eine gute Woche hinter uns hier. Ich habe eine gute Woche hinter mir. Oder zwei gute Wochen, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben.
Stimmt.
Ja, wie sagt man so schön, ich kann mich nicht beklagen. Und du?
Ach du, mir geht's auch hervorragend. Ich habe natürlich den Bundesligaspieltag verfolgt. Ich habe andere Dinge verfolgt. Ich habe auch dich verfolgt, also ganz persönlich verfolgt.
Sehr schön.
Und ja, jetzt schauen wir mal, was hier so geht in der nächsten Folge. Wir haben ja relativ ausführlich über unsere Managerspielerfahrungen geredet. Wie war denn dein erster Spieltag?
Erstmal muss man sagen, das Sommerloch macht aus für uns nicht halt.
So ein bisschen. Das ist wirklich wahr.
Aber wir reden ja gern über diese Dinge und insbesondere über das Managerspiel. Der erste Spieltag war durchwachsen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie gut sich jeder auskennt mit den Punktzahlen. Ich habe bei der Classic-Variante 6 Punkte eingefahren, was ich insbesondere der Note für mich zu verdanken hat.
Ist es Kritik schon?
Nein, das war ja positiv. Ich habe ja Punkte gemacht. Aber der Rest meiner Mannschaft hat noch nicht die Leistung gebracht, die ich mir da im Laufe der Saison noch erwarte und erhoffe.
Also wen sprichst du jetzt persönlich? Sprichst du Reus an da oder Sancho oder wen sprichst
du? Nein, die waren alle viel zu teuer. Die haben natürlich auch alle super toll gespielt am ersten Spieltag. Die werden noch 34 Mal super toll spielen.
Ja, klar.
Ich weiß nicht, soll ich mal meine Mannschaft einfach mal kurz anreißen hier?
Ja, kannst du machen. Nur kurz, du hast Rashica auch im Sturm, oder?
Ich habe auch Milot Rashica, ja. Letztes Jahr schon gehabt. Da hat er erst in der Rückrunde gezündet, aber dafür dann richtig. Der hat sich jetzt natürlich erstmal verletzt für
mich. Wie lange fällt er aus? Ein paar Wochen oder so?
Ja, mehrere Wochen. Mhm. Die Vereine geben ja mittlerweile keine genauen Ausfallzeiten mehr an. Das ist für uns Online-Manager natürlich eine Katastrophe.
Ja. Müssen wir auch intervenieren alsbald.
Ich versuche dann natürlich immer über andere Quellen rauszufinden, wie lange er jetzt ausfällt. Andererseits ändert es nichts, weil er ist aufgestellt. Ich kann ihn nicht auswechseln. Ich warte einfach sehnsüchtig auf seine Rückkehr.
Korrekt. Wen hast du noch? Du hast dich logischerweise.
Ich glaube, ich habe auf 7 Spieler insgesamt gesetzt. Also ich habe im Tor Nübel. Verein lasse ich jetzt weg. dann habe ich in der Abwehr hier meinen alten Kumpan aus München, Josh Kimmich und mich. Und halt noch für den niedrigsten Preis natürlich noch jeweils Ergänzungsspieler. Im Mittelfeld habe ich Dennis Geiger, das ist deine Entdeckung von vor 2 Jahren. Den hast du da schon ausgegraben, als ich noch gar keiner kannte. Davy Klaassen, der es leider vorgezogen hat, aus 5 Metern nicht ins Tor zu schießen, worüber ich mich sehr gefreut hätte im Nachhinein. Jetzt lass mich überlegen, wen habe ich denn noch? Ich habe Charles Aranguiz von Leverkusen.
Ist ein geiler Zocker.
Mhm. Und auch in einer richtig guten Mannschaft, in einer Spielweise, die, glaube ich, ihm sehr entgegenkommt. Und dann habe ich im Sturm Ante Rebic und Milot Rashica. Ich glaube, damit habe ich alle aufgezählt.
Den schnellsten Sturm der Geschichte.
Auf jeden Fall. Ich habe ganz klar Schnelligkeit gesetzt. Aber ich hatte jetzt noch keinen mit dem Tor am ersten Spieltag, aber 6 Punkte.
Das ist okay.
Ist ein solider Auftakt, ja. Und du?
Ja, ich habe logischerweise auch dich, auch Nübel im Tor, dann aber keinen weiteren Verteidiger. Dann habe ich im Mittelfeld noch Sancho. Vielen Dank auch ihn für die 17 Punkte, die ich insgesamt gemacht habe. Dann habe ich im Sturm eben auch noch Rashica, habe aber auch noch Nkunku im Mittelfeld von Leipzig, der ein Tor gemacht hat, aber erst nachdem er reingekommen ist und dementsprechend keinerlei Punkte gebracht hat dafür.
Also bei der Classic-Wertung zählt es ja nur, wenn man von Anfang an spielt, als kleiner Hinweis.
Genau, das denke ich.
Er ist natürlich, der ist für dich unglücklich gelaufen. Einen Torschützen zu haben, der nicht zählt, ist immer doof.
Genau, und wen habe ich denn noch? Eigentlich. Wir hätten noch Punkte gemacht. Irgendwie habe ich ein paar, die auch, also Nkunku nicht gespielt. Rashica ist dann relativ früh auch ausgewechselt worden, glaube ich. Und ja.
Ich überlege gerade. Ich kenne deine Mannschaft leider auch noch nicht. Die nach ein paar Spieltagen ist die immer erst so im Kopf fest verankert.
Ach so, natürlich, ich habe noch auch einen Leverkusener, Kerem Demirbay, von dem ich mir sehr viel erhoffe. Und noch Xaver Schlager im Mittelfeld, den Wolfsburger.
Sehr guter Kicker.
Genau, den kenne ich noch relativ gut aus dem letzten Jahr, weil ich ihn ein paar Mal Salzburg gesehen habe, auch bei der Zone und sowas.
Und ganz gut aufgezockt. Könntest du einen guten Fang mitgemacht haben.
Genau, mal schauen, auf jeden Fall. Erster Spieltag war nicht schlecht.
Ja, das ist ein Top-Auftakt für dich. Ja. Aber du hast dich die ganzen letzten Jahre da ja schon gemausert zu einem absoluten Experten in der
Hinsicht. Willst du mir sagen, dass ich davor kein Experte war? Wir müssen mal beim Kicker, weil ich habe das schon mal probiert, irgendwie herauszufinden, wie gut man in den Jahren zuvor war, aber das verschwindet einfach alles. Wir müssen es mal herausfinden, wie das funktioniert, ob man da irgendwie fragen kann, wie man die letzten Jahre abgeschnitten hat.
Das wäre nämlich wirklich interessant. Ich würde sagen, das übernehme dann erstmal ich, weil ich habe da wahrscheinlich dann den leichteren Draht.
Du hast besseren Hebel, meinst du?
Nein, den leichteren Draht.
Okay.
Schön. Ganz wichtig. Ich spiele ja heißer Draht auch.
Ja, ansonsten ist der erste Spieltag, also jetzt unabhängig vom Managerspiel, ja nicht ganz, ganz flott losgegangen. Also irgendwie ging relativ viel ab. Ihr habt ziemlich hoch gewonnen. Bayern unentschieden gespielt am ersten Tag, am Abend noch Coutinho geholt, den ich ganz nebenbei, der irgendwie bei Barca gespielt hat letztes Jahr, die letzten anderthalb Jahre und ein bisschen schlecht wegkam. Und ich muss sagen, der hat ganz schön gut gezockt in meinen Augen. Also ich fand ihn jetzt nicht so dramatisch schlecht oder nicht so gut wie viele andere. Ist ein unglaublich geiler Transfer, finde ich, für die Bundesliga. Das mal so ganz nebenbei. Ich finde, es ist ein geiler Typ auch. Irgendwie ein bisschen schüchtern wirkt da jetzt nicht so extrovertiert. Und der wird dann, ich glaube, jetzt noch nicht spielen. Irgendwie am nächsten Spieltag. Aber mal schauen. Auf den kann man sich freuen, definitiv.
Ja, ich glaube, das sehen ja alle so. Ich habe auch erst einmal, glaube ich, oder zweimal gegen ihn gespielt. Damals mit dem BVB vor dem Wechsel in Liverpool oder zu Hause. Ich weiß nicht, ob er zu Hause auch gespielt hat, in der Euroleague im Viertelfinale. Als wir da in der dramatischen Nachspielzeit raus sind. Da hat er auch ein Tor geschossen. Hat er erst 3-2, glaube ich, geschossen mit diesem patentierten Schuss.
Ja, ins lange Eck.
Von links nach innen gezogen und ins lange Eck geschossen. Den hat er drauf.
Schon ein, zwei Mal gemacht.
Den hat er wirklich drauf, ja. Der umgekehrte Robben.
Ja, genau.
Wenn man so möchte.
Und dann, was hatten wir noch? Wir hatten natürlich noch Spanien ganz nebenbei, das mal so, um den ersten Spieltag von irgendwelchen Ligen abzuschließen. In Spanien hat am Freitag in Bilbao im San Mamés Athletic Bilbao gegen Barça gespielt. Und ganz geile Szene, also wenn ihr das euch mal anschauen wollt, irgendwie in der 88. Minute kommt Aritz Aduriz rein, seines Zeichens 38, spielt die letzte Saison, hat schon angekündigt. Ist eine Bilbao-Legende, eine absolute La Liga-Legende. Der kam rein für Iñaki Williams, irgendwie so theoretisch seinem Nachfolger, der einen Vertrag unterschrieben hat bis 2027 oder 2028.
Und der kam rein. Einen Jahresvertrag unterschrieben.
Ja, das ist wirklich gestört. Richtig, richtig gestört. Und der kam rein für eben Iñaki Williams, Aduriz, und schießt mit seinem allerersten Ballkontakt nach 40 Sekunden ein Seitfallzieher-Tor zum 1-0-Sieg zu Hause im San Mamés. Also es war definitiv mein Moment des ersten Spieltags. Also falls ihr das nicht gesehen habt, schaut das mal rein.
Das klingt ja auch nach einem großen... Also ich habe es mir auch auf dein Empfehlen hin angeschaut, dann das war ja auch ein großartiger Moment.
Ganz einfach. Das war ziemlich, ziemlich fett.
Da den Seitfalls hier einfach mal ganz frech auspacken.
Genau, und dann in dem Zuge bin ich hier irgendwie durch die Gegend gegangen. Also danach einfach halt einen Spaziergang gemacht, dann habe ich jemanden getroffen. Der hat auch gesagt, ja, hey, ihr macht ja hier diesen Podcast und ich habe auch meine Ideen dazu. Und dann habe ich gesagt, ach ja, cool, dann komm doch mal und steuere deinen Beitrag dazu bei. Und dementsprechend jetzt herzlich willkommen hier bei Allein ist schwer.
Ja, hi, grüß euch. Ja, ich dachte, ich erzähle euch auch mal was. Ja. Ich habe mal was zusammengestellt aus den letzten Folgen. Ist ein Podcast mit Hummels und Hummels, den Jürgen und Zlatkos unter dem Podcast-Host. Völlig versteckte Talente, die ihr aufblitzen lasst und die wir in eurem Freundeskreis bislang noch gar nicht kannten. Aber ganz ehrlich, ihr sprecht hier über Online-Fußballspiele und nennt das Kicker-Manager-Spiel als erstes. Mats, erzähl doch mal von deiner Passion für den Fußball-Manager Online, kurz FMO, und von deinen Spielern vom FC Troyes, mit denen du in den letzten 2 Jahren mehr Zeit verbracht hast als mit Ludwig. FMO, ein Spiel mit dem Spaßfaktor einer Vasektomie. Und Jonas, vielleicht ein Wort zu deiner professionellen FIFA-Karriere. Platz 8 der Weltrangliste und 3 Monate Nettospielzeit im Zeitraum zwischen Januar und Mai. eine Zeit, in der du Horden von 12-Jährigen online in ein Meer der Tränen getrieben hast. Und mich auch. Aber wer bin ich schon?
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, sehr schön.
Also,
das sind offene Punkte erwischt.
Ich muss jetzt kurz gehen, ich muss kurz irgendwie, ich habe einen Termin. Also vielleicht erzählst du einfach kurz.
Ja, bei mir ist das ganz simpel. Wir waren ja beide oder alle früher große Verfechter einfach des, das war ja noch der EA-Manager, glaube ich, ne? EA-Fußballmanager mit Felix
Mayer, ja, einem
einarmigen Liegestütz auf dem Cover.
Stimmt.
Und der wurde dann eingestellt. Ich weiß gar nicht, wann es die letzte Saison war, wo es den gab. Ja, den gibt's ja mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, da soll es eventuell nochmal ein Revival geben, aber den gab's da nicht mehr. Und ja, das hat meine Vorliebe für Managerspiele geweckt und da habe ich dann online eben eins gefunden vor ein paar Wochen und hab da mal reingeschnuppert und sowas gespielt. Da wird mir jetzt auch ein zu großes Ding draus gemacht. Das ist ein wesentlich kleinerer Zeitaufwand als, und das ist, glaube ich, das viel Wichtigere, die FIFA-Karriere meines Bruders, der sich zwischendurch mal... War das in der Kreuzbandrisszeit bei dir?
Ja, klar. Also, ja, klar.
Nein, also nicht.
Es war eine Kreuzbandrisszeit zwischen 2012 und 2019.
Ja, der sich zusammen mit seinen... Also, er hat in einer WG gewohnt und zusammen mit seinen beiden WG-Genossen, vor allem mal mit einem Freund von uns, mit dem er zusammen gelebt hat, mal ganz kurz bis... Wart ihr wirklich Achter der Weltrangliste?
Ja, also, ich muss es jetzt ein bisschen einordnen.
Erklär du mal,
sich ganz so, genau.
Das ist ein bisschen zu lapidar. Das hört sich ja so an, als hätte die jeden Tag 8 Stunden gespielt, aber das ist ja nicht die Wahrheit, oder?
Das stimmt ja nicht. Also, genau, ja, so die Fakten erstmal, ja, ich habe in der WG gelebt, ja, ich habe mit meinen Mitbewohnern in FIFA gespielt, also das stimmt soweit. Und ich hatte dann natürlich auch meine Zeit, wo ich zufällig 6 Monate am Stück Rücken hatte, mich nicht bewegen konnte und mein Knie in so einer Maschine bewegen musste, 8 Stunden am Tag. Das waren die 8 Stunden, daher kam die 8 Stunden Zeit, die da
klar.
Genau, und in diesen Zeiten hat sich dann eine kleine Passion für FIFA entwickelt und wir haben relativ viel gespielt, also so 1-2 Tage pro Tag haben wir gespielt und waren dann, ich weiß nicht genau, was das für eine Art von Weltrangliste ist, aber da gibt's immer so, da gibt's zwei irgendwie so Top 100 und noch irgendwie so eine andere Wertung, also in diesem Modus, wo man sich in diese Ligen hochspielt und Titel gewinnen kann. Und da waren wir dann tatsächlich, also ich kann das nicht nur persönlich auf meine Person zurückführen, weil wir haben ja immer zu zweit gespielt oder halt irgendwie uns abgewechselt. Also wir hatten zusammen den Account. Und da waren wir irgendwann an der Position 8, weil unser anderer Mitbewohner gesagt hat, wenn wir auf einem einstelligen Tabellenplatz sind, dann wird er für uns kochen. Und das war natürlich so eine riesige Motivation für uns, dass wir uns auf Platz 8, ich glaube es war 8 am Ende, es war definitiv einstellig, vorgespielt haben. Und wir haben dann auch teilweise, so skurril es klingt, aber wir haben Fanpost bekommen in diesem Messenger, haben unsere Leute angeschrieben und gefragt, ob wir mal Freundschaftsspiele machen können und ob wir ihm zeigen können, also logischerweise nur Singular, weil die ja nicht wussten, dass sie zur Zeit sind, ob wir zeigen können, wie wir das so machen oder was wir da so tun. Ist ein paar Jahre her, muss ich wirklich zugeben. Also ich habe jetzt schon länger gespielt. Nicht, dass jetzt irgendwer kommt und sagt, hey, ich will spielen, weil ich kann das jetzt nicht. Also ich kann das wirklich nicht mehr jetzt. Aber es gab mal eine Zeit, da, ja, würde ich sagen, da haben andere Dinge nicht so große Priorität gehabt.
Und das muss ich jetzt einmal sagen, es war wirklich unmöglich, gegen euch beide FIFA zu spielen in dieser Zeit.
Wir haben es noch nicht gemacht, oder?
Man wurde so dermaßen vermöbelt. Ich glaube, ich habe es noch 3-4 Mal gemacht, habe halt jedes Mal irgendwie 5-6-7-0, ich glaube, ohne Ballkontakt in eurer Hälfte verloren. Und dann bin ich einfach des Spiels überdrüssig geworden. Ja. Durch euch.
So war es bei mir mit Fußball. Deswegen habe ich dann unbewusst mich verletzt immer. Ich immer verloren habe gegen dich.
Nee. Da stellst du dich jetzt zu schlecht da. Aber das muss ich sagen, also wie FIFA gegen euch, ich glaube, ich habe es auch seit Jahren nicht mehr angefasst, wenn ihr dabei wart.
Ja, wir machen mal
wieder. Nein, überhaupt nicht.
Müssen wir überhaupt nicht? Hey. Ja. Genau, so viel dazu. Und das wollte uns noch jemand mitgeben auf den Weg.
Ja, mal schauen, wenn wir die nächsten Wochen so treffen. Nochmal, ob du.
Vergangenheit
erinnern. Ob du nochmal in LA rumläufst und Leute triffst, die uns anscheinend zu gut kennen.
Scheinbar, ja. Bin gestalkt. Gestalkt. Ja, schön. Gehen wir mal zurück zum Wesentlichen. Würde ich sagen, es steht nämlich auch ein bisschen was an im Basketball. Da steht eine WM an, ich glaube nächste Woche, übernächste Woche, geht die WM los. in China. Deutsche Mannschaft ist ganz gut aufgestellt, haben eine gute Truppe ohne Mo Wagner, ganz nebenbei. Seines Zeichens ja auch NBA-Spieler und auch gar nicht so schlecht. Und der wurde nicht mitgenommen von Henrik Rödel. Und die restliche Truppe ist aber auch ziemlich stark. Also ich meine, gespickt mit NBA-Spielern. Ich weiß nicht, ob es jemals so viele waren. Natürlich allen voran Dennis Schröder, der auch ziemlich aufgezockt hat. Hast du ein bisschen was gesehen, auch so von den Vorbereitungsspielen?
Bisher nur gelesen, viel durchgelesen dazu. Also klar, die Spielberichte, so die Statistiken, die immer ganz interessant sind. Gesehen noch nichts. Hast du schon was geschaut auch?
Nee, ich habe ein paar Highlights gesehen. Also es ist jetzt nicht so einfach gewesen, deutsche Testspiele zur Basketball-WM hier in den USA zu schauen. Highlights habe ich aber gesehen und natürlich auch ein bisschen gelesen. Und mich so ein bisschen an die Zeit erinnern, als wir angefangen haben, Basketball zu schauen. Wenn du dich noch erinnern kannst an die, also du kannst dich mit Sicherheit erinnern.
Das ist auf jeden Fall.
Überleitung.
Das war EM war das, oder?
EM, damals. Ja. War das 2003? 2005? Ich weiß gar nicht.
Irgendwie ich so glaube, es war 2003. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Als sich Frank Buschmann in unsere Herzen kommentiert hat damals, ne?
Genau, ja.
Als es gegen die Türkei ging, im Halbfinale auch eben so eine der vielen goldenen Generationen, so ein bisschen im Sport, die es ja immer wieder gibt, im Basketball, die dann da kurz vorm Finale gescheitert sind.
Halbfinale, leider. Ziemlich sicher, oder?
Ich glaube, das war das Halbfinale, was sie gegen die Türkei dann verloren haben, als Hedo Türkoğlu, glaube ich, den Dreier in letzter Sekunde zur Verlängerung gemacht hat, nur um dann in der Verlängerung direkt den nächsten Stich ins deutsche Basketballerherz abzuliefern mit dem nächsten Dreier.
Frank Buschmanns Kommentar, warum fault die deutsche Mannschaft nicht?
Ja.
Hat sich eingeprägt mein Gedächtnis, mein qualvolles Basketballgedächtnis oder Sportgedächtnis, weil irgendwie, ich glaube, die waren ja 3 Punkte vorne demnach, also wenn sie faulen, genau. Klar, Freiwürfe.
2 Freiwürfe und nach Hause gehen. Pass auf, es war 2000 und ich finde es nicht. Ach nee, 2005 waren sie sogar im Finale. Bei der WEM. Das heißt, dann muss es sogar noch früher gewesen sein.
Weil dann 2003 gewesen sein.
Nee, 2003 war es nicht. Habe ich gerade geguckt. Oder es ist wie in der Leichtathletik, es gibt 7-mal im Jahr Europameisterschaft. War das bei der Leichtathletik Handball? Da gibt es doch ständig Europameisterschaften und Weltmeisterschaften.
Das stimmt.
Pass auf, ich glaube, es war sogar 2001, wenn ich das hier richtig sehe.
Ernsthaft?
Deutschland, Türkei, Halbfinale, 78-79 nach Verlängerung, ja.
2001?
2001 sogar.
Oh, wow, interessant.
Ja, und das damalige noch Jugoslawien hat da, da gab es noch eine jugoslawische Nationalmannschaft.
Interessant.
Guck mal, hätte ich auch nicht gedacht. Hat dann das Turnier gewonnen im Finale gegen die Türkei und Deutschland wurde nur Vierter leider gegen Spanien.
Ah, wow. Und da hat Türkoğlu auch schon gespielt.
Ja. Krass. Muss ja das gewesen sein, also ich glaube, noch ein EM-Halbfinale, was sie gegen die Türkei nach Verlängerung verlieren, gibt's wahrscheinlich eher nicht.
Ja. Ja, aber so die Chancen dieses Jahr stehen, glaube ich, eigentlich ganz gut. Also ich habe es ein bisschen durchgelesen. Es gab auch, ich glaube, Pesic hat gesagt, Deutschland ist ein Medaillenkandidat und sowas. Ich glaube, sie müssen unter die beiden besten europäischen, und die 2 besten europäischen Teams kommen, um sich für Olympia zu qualifizieren. Wo sie, glaube ich, das letzte Mal auch irgendwie 2010 waren, wo als Nowitzki mit der Flagge eingelaufen ist. Ich glaube, das wäre so ein ganz geiles Ziel noch.
Das wäre großartig. Ist ja auch für diese Sportarten immer ganz wichtig, dass sie solche Erfolge feiern, dass sie in den Fokus immer so ein bisschen rücken.
Ja, klar.
Und da bietet sich das natürlich an. Ich habe den Kader hier eben auch mal gerade aufgemacht. Auswendig kriege ich zumindest nicht mal ganz hin. Der liest sich schon hervorragend.
Ja, was also, ist da dabei? Bonga, Kleber, Theis, genau. Schröder.
Alles richtig. Das sind jetzt die NBA-Spieler, die du aufgezählt hast.
Genau.
Noch. Paul Zipser, der ja auch NBA-Spieler war, jetzt wieder bei Bayern ist, Maudolo von Bayern, Bartel, weiß nicht, ob du ihn schon aufgezählt hast, Robin Benzing.
Ah, stimmt, Benzing, ist der nicht irgendwie noch ein bisschen angeschlagen?
Das weiß ich
glaube, der hat noch ein bisschen Knieprobleme oder sowas. Ja.
Das könnte sein, aber auf jeden Fall liest sich das richtig gut und wäre für uns als Basketballfans natürlich schon geil, wenn sie da was abliefern können, mal mitfiebern kann, aber einfach für die Sportart cool, wenn es dann die Aufmerksamkeit gibt. Zumal ja jetzt immer noch nicht Champions League ist im Fußball und so, da gibt's ja immer so ein kleines Loch an News.
Gibt eine sehr gute Zeit für einen anderen Sport. Ja,
was man dann da eben da füllen kann.
Genau, Gruppe ist relativ easy, ne? Frankreich irgendwie erstes Spiel, was natürlich schon Brocken ist, aber die beiden anderen waren relativ einfach.
Auf jeden Fall machbar.
Ja.
Sagen wir so, machbar ist doch immer das Wort, was man dann benutzt im Sport.
Ich würde sagen einfach, aber Du dann. Ja, du bist ja der Sportler unter uns.
Du weißt, diese Dinge kannst du nicht sagen im Sport.
Das okay.
musst du doch jetzt.
Das ja, ich weiß. Ich bin ja auf der anderen Seite.
Ja, du kannst sagen, was du willst. Das ist das Schöne. Dann gibt es 4 Leute bei Twitter, die sich darüber aufregen, aber du hast kein Twitter und merkst es nicht.
Genau. Und du sagst es mir ja nicht, hoffentlich.
Ich sag's dir auf keinen Fall. Pass auf, ich wollte dich fragen. Diesmal habe ich ja wieder ein Quiz vorbereitet. Hm. Jetzt ist die Frage, ich habe es auf mehrere Themengebiete aufgeteilt. Soll ich dir das Quiz, das darfst du dir jetzt aussuchen. Soll ja fair sein. Soll ich dir das Quiz am Ende kompakt stellen, also alle 5 Fragen auf einmal, oder soll ich die jeweiligen Fragen zu dem jeweiligen Themengebiet stellen?
Pro Themengebiet will ich die Frage hören.
Okay, dann, ich habe gehofft, du sagst das andere, weil ich habe die Bundesliga-Frage schon vergessen.
Ah, perfekt.
Ich hab halt mal versucht, zu jedem Themengebiet, was wir uns heute vorgenommen haben, eine Frage zu finden, so grob.
Okay, dann schieß los.
Quizzes. Ich habe natürlich auch versucht, es nicht zu schwierig zu machen. Du sollst ja auch ein paar Erfolgserlebnisse haben hier.
Danke.
Deswegen war die Frage zur Bundesliga noch, der Tabellenführer des ersten Spieltags der letzten Saison.
Letzte Saison. Erster Spieltag. Dann sage ich VfL Wolfsburg.
Nein. Ich habe gedacht, du könntest. Also es war machbarer, als man denkt. Ich dachte, das Spiel hast du noch in Erinnerung. War auch der BVB.
Echt?
Nach dem 4-1 gegen Leipzig.
Ah.
Witzigerweise ja auch klar. Mit einem Gegentor in der ersten Minute und dann das Spiel noch gedreht.
Ja.
Da gab's ein, 2 Parallelen zu dieser Saison. Dann haben wir 0 von 1. Dann kriegst du jetzt 2 Basketballfragen, habe ich. Eine ganz leichte, einfach nur, also nicht um zu testen, ob du dich überhaupt irgendwie vorbereitet hast, was du scheinbar hast. Wo findet die Basketball-WM statt?
China.
Ja, das habe ich schon befürchtet, dass du es vorhin einmal erwähnt hast. und zwar, und das wolltest du vorhin schon einmal googeln, habe ich mitgekriegt, bevor wir, glaube ich, dann auf Sendung gegangen sind, da habe ich dich ganz schnell von abgehalten. Das beste Ergebnis Deutschlands bei einer Basketball-WM und wann, würde ich gern wissen.
Bei einer Basketball-WM?
WM, ja, ganz wichtig.
Also es gab diese Generation mit Rödel, Harnisch, Detlef Schrempf und sowas in den 90ern. Da haben sie mal gewonnen gehabt, aber ich glaube, es war eine EM. Jetzt muss man überlegen, jetzt ist 2019. Okay, dann sage ich, ich schieße trotzdem ins Blaue rein, sag mit Nowitzki 2000. Ist es alle 4 Jahre? Also ist es eine ungerade Zahl dann dementsprechend?
Es war alle 4 Jahre, bis es jetzt 2014, 2019 war, zumindest da, wo ich das nachgelesen habe. Also es war davor, aber war auch im Fußball-WM-Rhythmus. Das kann ich dir vielleicht noch als Tipp geben.
Dann sage ich, es war 2006.
Und zwar 2006 wurden sie 8. Das war zum Glück noch nicht die beste Platzierung. Sondern 2002 wurden sie 3. Das war aber, du lagst mit dem Jahrgang auf jeden Fall schon richtig.
So Mita Demirel und Co.
Boah, das kann sehr gut sein. Ja, Mita Demirel. Ja. Ja, das kann sehr gut sein.
Point Guard?
Wertvollster Spieler des Turniers Dirk Nowitzki. Die meisten Punkte Dirk Nowitzki.
Oh, keine schlechte Frage.
Ja, danke. Ich habe mir schon versucht, ein paar Gedanken, das sind so ein bisschen breiter gefächert, die Fragen sind. Dann hast du jetzt, Moment, du hast den Tabellenführer falsch, die Basketball-WM richtig, die beste Platzierung falsch. Du stehst bei 1 von 3.
Super.
Ja. Pass auf, wenn wir schon beim Basketball jetzt waren und wir das Sommerloch erwähnt haben, dann ist auch vielleicht bei uns einmal Platz für Baseball.
Klar,
ganz wie immer. Kurz. Baseball, ja, das ist ja, also mit Baseball, ich kenne jetzt keinen bei uns irgendwie im weiteren Freundeskreis, im engen sowieso nicht, der da richtiger Fan war. Ich weiß nicht genau, wieso das für uns so eine, weiß ich nicht, weit entfernte Sportart ist. Du warst ja jetzt, glaube ich, einmal bei einem Match.
Ich war in Atlanta vor ein paar Wochen.
Wie fandest du das denn? Kannst du dir sagen oder erklären, warum das jetzt bei uns überhaupt irgendwie keine Rolle spielt?
Also ich glaube an sich, ich meine, ich spiele jetzt nicht nur bei uns im engeren Kreis weniger eine Rolle, sondern ich glaube ja auch in Deutschland an sich ist ja wirklich eine sehr, sehr große Randsportart.
Das
meinte
ich auch.
Größte Problem ist, dass wir in Deutschland es halt so gewohnt sind, so jetzt immer aus dem Fußball, aus der Perspektive, dass es halt so wenig Pausen gibt. Also du hast eine Dreiviertelstunde erste Halbzeit, dann ist eine Viertelstunde Pause, dann ist eine Dreiviertelstunde zweite Halbzeit und dazwischen sind keine Pausen. Das heißt, wir sind ganz, ganz stark auf den Sport an sich bedacht in Deutschland oder vielleicht jetzt auch in Europa allgemein. Und Baseball ist halt ein Spiel, das geht über Stunden und hat ausschließlich Pausen, wo dann immer Entertainment ist. Da macht man irgendwie Barbecue, da wo ich saß, da konntest du sogar dann irgendwie noch, da war so ein Screen, da konntest du andere Highlights noch schauen von anderen Sportarten, während man in einem Sportevent sitzt. Das war ein bisschen skurril. Und es passiert halt aus der Perspektive nicht so viel. Wie jetzt, keine Ahnung, wir gewohnt sind. Ich meine, beim Fußball ist, okay, da musst du schon aufpassen, wenn du ein Tor verpasst, ist doof. Aber wenn du jetzt mal einen Schlag verpasst im Baseball, ist das jetzt nicht ganz so dramatisch, würde ich mal behaupten. Und wir sind halt einfach nicht damit aufgewachsen. Also wenn du da irgendwie groß geworden bist, du gehst mit deinem Vater, mit deinen Brüdern irgendwie in den Garten und wirfst ein paar Bälle, dann hast du eine ganz andere emotionale Verbundenheit.
Jetzt machst du
interessant, ja. Verbindung vielleicht auch, könnte man sagen, zu diesem Sport an sich. Also das ist, glaube ich, der Grund, warum das einfach in Deutschland irgendwie weniger Beachtung findet. Aber um da noch was hinzuzufügen, ich kriege jetzt Besuch auch noch von ein paar Kumpels und wir planen, zu einem Dodgers-Spiel zu gehen an sich. Es ist die Frage, ob wir auch ins Stadion gehen oder nur so, da wird ja immer so riesen Barbecue gemacht und hier in L.A. gibt's so einen geilen Hügel, wo so alles voll ist voller Menschen dann, die irgendwie noch halt die so feiern davor. Ich meine, die finden sich ja Stunden vorher ein und haben dann irgendwie eine gute Zeit. Und ich glaube so, das mal mitzuerleben ist ganz cool. Weil da geht irgendwie, da kriegst du so ein bisschen mit, die reden ja auch alle dann über den Sport oder labern irgendwie ziemlich für mich viel drauf los. Und da kann man mal so ein bisschen eintauchen in diese Welt. Also ich glaube, wenn man das so ein bisschen, wenn man sich drauf einlässt, was man ja machen müsste, logischerweise, dann kann das schon ganz cool sein.
Das ist ja eine Aussage von dir. Auf jeden Fall.
Und du? Was glaubst du, warum du?
Das auf jeden Fall. Und der andere Punkt ist, weswegen das jetzt auch immer ganz gut passt, zu erwähnen, dass es halt keine deutschen Baseballer sozusagen einfach so richtig erfolgreiche gibt. Und jetzt haben wir mit dem Max Kepler einen, der zumindest für ein bisschen Aufsehen sorgt, der jetzt irgendwie auch so einen Rekord aller, nicht Europäer, sondern aller in Europa geborenen Spieler gebrochen hat, glaube ich. Die meisten Home Runs, die ein in Europa geborener Spieler in einer MLB-Saison jemals gemacht hat. Da hat er jetzt irgendwie am Wochenende, glaube ich, seinen 33. geschlagen und ist da jetzt auch irgendwie unter den Top 10 von den Home-Run-Hittern der Saison.
Bin so froh, dass du die Anzahl gesagt hast, weil ich dachte, das wird die Frage und da hätte ich mich so hart verschätzen können.
Ja gut, das wäre ja völlig unmöglich gewesen, glaube ich. Apropos Frage, gut, dass du es ansprichst, wer hat denn letztes Jahr die MLB World Series gewonnen? Wer ist denn der amtierende Champion?
Der amtierende Champion in der MLB ist natürlich, also ich meine, ist ja ganz klar.
Logisch, ja. Kann ja kein anderer sein, oder?
Wer da letztes Jahr gewonnen hat ich glaube, es waren 7 Spiele.
5?
5 Spiele, in der die Whitecaps gewonnen haben.
Das waren die Red Sox.
Die Red Sox, wirklich? Gott, das war das Offensichtlichste. Nee.
Ja gut, die Yankees waren wahrscheinlich das Offensichtlichste. Aber
ja gut, sind nicht die Red Sox das beste Team so aller Zeiten? Ich dachte, die Yankees sind nur das Team mit
denen. Du bist nicht dran mit Fragen stellen heute. Du bist nicht cool, du hast eine Antwort zu geben.
Wirklich die Red Sox?
Sonst hätte ich dich nicht gefragt. Wenn es nicht eine von den bekanntesten Mannschaften gewesen wäre, dann wäre es ja eh völlig ausgeschlossen.
Aber die Whitecaps sind schon ein Baseball-Team, oder?
Ich glaube. Weißt du übrigens, was ich mir aufgeschrieben hatte noch? Erstmal 1 von 4 von den Fragen aktuell nur. Da bist du mal für den Gesamtzwischenstand verantwortlich zur nächsten Folge. Ich habe mir mal meine Erfahrungen aufgeschrieben, die ich mit Baseball bisher hatte und bin stehen geblieben bei Erfahrung 1. Nintendo Wii.
Geil.
Nintendo Wii Sport, ja. Weil da hat das Spiel unendlich viel Spaß gemacht. Also als Hitter, ich glaube, so heißt derjenige, der dann immer mit dem Schläger da rumsteht, schlägt, macht das Spiel, glaube ich, schon sehr viel Spaß. Ja. Wenn man den Ball manchmal trifft. Aber das ist leider das einzige Mal, womit ich irgendwie sportlich mit Baseball in Berührung gekommen bin.
Ich habe tatsächlich mit Haching hatten wir mal so eine, ich weiß nicht, ob es eine Kollaboration war oder so eine Partnerschaft oder sowas, mit einem in München beziehungsweise in Haar ansässigen Baseballclub. Und da waren wir 2-3 Mal bei denen, haben auch mal zugeschaut. wie mir in dem Moment gerade erst auffällt, weil ich gesagt habe, ich habe ja noch nie Baseball geschaut, aber ich habe ja mal Baseball geschaut in Haar. Tut mir auch leid, dass ich das vergessen habe. Und da haben wir aber auch mal beim Training dann, wir haben irgendwie wir haben zusammen gegrillt quasi zum Anstoß und da durften wir alle schlagen, als die geworfen haben. Und der Typ hat halt am Anfang gesagt so, hey, ich werfe nicht voll, weil das macht euch keinen Spaß. Und dann haben wir halt alle Fußballer, alle irgendwie jung gesagt, ja klar, werf nicht voll. Ich meine, wir kriegen das schon hin, also werf so fest du kannst und mit welchem Schnitt auch immer, ist halt unmöglich, einen Ball zu treffen. Also ich glaube, ein, zwei von uns haben den halt mal so ein bisschen abprallen lassen sozusagen. Also der ist dann irgendwo, also berührt, einfach nur berührt, dann ist er abgefälscht worden. Aber ganz generell macht es ziemlich Spaß, wenn du den Ball dann triffst. Er hat dann halt einfach so geworfen, sodass auch normale Menschen das treffen können, diesen Ball treffen können. Und das war gar nicht mal so wenig spaßig. Also ich glaube, wenn du so ein bisschen das mal machst und es mal anfängst, kann es ganz lästig sein.
Also leicht unterschätzt, würdest du sagen, eventuell. So.
Könnte sein.
Bisher noch. Das ist übrigens, glaube ich, wie in jeder Sportart so. Wenn ein Profi das richtig macht und selbst wenn es nur ein Profi auf Zweit- oder Drittliganiveau ist, dann ist es 10.000 Mal besser, als es jeder andere kann. Klar. Das ist die eine Sache, die man sich immer wieder vor Augen führen muss. Ist, glaube ich, es gibt ja so diese First Pitches, die oft geworfen werden beim Baseball.
Mhm.
So. Und da gibt's ja ganz viele, die dann irgendwie einen ganz schlimmen Wurf hinlegen oder so. Und ich glaube, das ist ja auch eine ordentliche Distanz. Die werfen ja auch irgendwie 20, 25 Meter.
Das ist
weit,
das sind 20 Meter, ich glaube auch.
Ja, bis dahin. Und das sieht dann immer natürlich so ein bisschen, ja, jetzt nicht lächerlich, aber zumindest ein bisschen schwach aus. Aber also ich glaube, ich würde mich davor drücken, wenn ich jemals irgendwie mal so einen First Pitch werfen sollte. Weil ja, natürlich. Das sieht dann nämlich, es sieht ziemlich einfach aus, aber ich glaube, das ist verflucht schwierig, da den Ball wirklich dahin zu kriegen, wo er hin soll.
Ja, ja, und das Feld ist gar nicht so groß, dass man da treffen muss.
Stimmt, das ist ja nur dieses kleine imaginäre Viereck.
Ja. Ganz nebenbei, weil mir gerade fällt mir ein, es gibt bei den Atlanta Braves so eine in irgendwelchen, ich meine, das sind ja andere Pausen, da gibt's auch die eine Pause, wo so ein Typ, ein ehemaliger Sprinter in so einem Kostüm, ich weiß es leider nicht mehr, wie das heißt, quasi ein Sprintduell macht mit Leuten. Und es ist unendlich witzig, weil das ist irgendwie da gibt's diese Begrenzungsstangen links und rechts am Ende des Spielfeldes. Und das ist quasi das Ziel. Also der Sprinter startet an der einen Seite und der Kandidat immer irgendwie so wirklich so 30 oder 40 Meter weiter vorne. Und dann geht's los und dann dürfen beide zur selben Zeitpunkt, dürfen sie anfangen zu laufen und müssen diese andere Stange erreichen. Und es ist halt unmöglich, gegen diesen Typen zu gewinnen, weil er so unglaublich schnell ist. Es ist, also ich glaube, der läuft unter 10 Sekunden auf 100 Meter. Es ist so unglaublich schnell. Und der hat halt ein Kostüm an. Ich weiß es leider nicht mehr, wie der heißt. Aber da kann man mal ein paar YouTube-Videos einschauen, da gibt's so lustige Dinge, wo halt Leute schon denken, dass sie gewonnen haben und dann halt wirklich irgendwie so kurz vor der Ziellinie einfach halt ganz, ganz lässig überlaufen werden und hinfallen und.
Pass auf, ich kenne die Videos und es ist großartig.
Es ist wirklich lustig,
ja. Ja. Was der Typ für ein Antritt hat. Also ja, ich würde es jetzt nicht auf dem Wettrennen ankommen lassen müssen unbedingt.
Warte mal. Du musst mal ein bisschen, red mal ein bisschen weiter. Ich suche google den Typ mal schnell.
Google ihn mal bitte. Weil,
genau, Meet the Freeze heißt der Typ.
Schade, dass wir das Kostüm nicht zeigen können. Wie heißt der? Meet?
Also dieses ganze, der Typ heißt The Freeze. Und diese Aktion heißt halt Meet the Freeze. Also das ist tatsächlich ziemlich lustig.
Ja. Ah ja, genau.
Halt einfach wirklich schnell ist. Der läuft in so einer Skimaske in Atlanta, wo es halt irgendwie, weiß ich nicht, Trillionen Grad hat und 1.000.000% Luftfeuchtigkeit. Und der läuft halt in der Skimaske Leuten hinterher. Das ist wirklich witzig. Jetzt sind wirklich alle meine Assoziationen mit Baseball beendet.
Okay, dann beenden wir Baseball damit. Beat the Freeze heißt das, ne? Englisch, schlag den hier.
Genau.
Den frierenden, keine Ahnung, den gefrorenen, für die das bei YouTube anschauen wollen. Ein Wettrennen mit dem Freezer oder The Freeze wird es nicht so schnell geben, von keinem von uns beiden wahrscheinlich. Deswegen können wir das Thema, glaube ich, auch beiseite schieben, zu den Akten legen und uns mal ganz kurz noch auf die US Open stürzen, die jetzt Anfang nächster Woche anfangen. Ist das richtig? Sonntag oder Montag?
Ich glaube Montag.
Also entweder Ende dieser oder Anfang nächster Woche. Grand Slam Turniere im Tennis sind ja eh für uns, aber auch für viele andere, glaube ich, immer so eine kleine, ja, ich würde jetzt sagen fünfte Jahreszeit, aber da es vier gibt, weiß ich nicht, ob man da vielleicht die Zahl erweitern müsste, aber zumindest nochmal eine ganz besonders spezielle, schöne Zeit. Jetzt muss ich mal kurz rechnen. Mit der Zeitverschiebung können wir dann morgens beim Aufstehen Tennis gucken oder abends beim Einschlafen?
Es müsste andersrum sein. Es sind 6 Stunden in die andere Richtung. Also ich glaube, es geht.
Das heißt, abends beim Einschlafen können wir dann Tennis gucken.
Genau, genau.
Also ich, du ja nicht, du bist ja weiter in den USA.
Genau, ich habe ein bisschen eine bessere Zeitdifferenz.
Du kannst es perfekt angucken, ja.
Aber ich muss sagen, ich bin ziemlich großer Fan von den US Open. Also es ist wahrscheinlich irgendwie so, gut, die French Open kann man halt gut sehen, weil es irgendwie in derselben Zeitzone ist und Wimbledon, aber eigentlich bin ich so, die US Open sind eigentlich so ein bisschen mein Lieblingsturnier.
Oh, wie kommst du dazu?
Ich weiß es nicht. Irgendwie kam dazu. Vielleicht, weil Federer immer ganz in Schwarz gespielt hat. Kann natürlich sein in der Night Session.
Das ist schon ein guter Grund.
Kann sein, dass ich deswegen das so gerne mag. Spielt jetzt dieses Jahr wieder komplett in Schwarz. Ich habe das Auto schon gesehen, sieht ganz gut aus. Meine absolute Lieblingsszene übrigens, um das mal vorwegzunehmen, ist, das war auch irgendein Night-Session-Spiel, Federer läuft ganz in Schwarz ein und dann wird im Stadion, das war irgendwie, ich glaube, in einer der ersten 2, 3 Runden, wird im Stadion die Musik von Darth Vader eingespielt, was ich natürlich richtig lustig fand.
Ja, das klingt nach einer sehr guten Szene.
Ja. Apropos Federer, die Vorbereitung genau. War ja so lala.
Ja, das stimmt. Gegen wen hat er jetzt zuletzt verloren?
Rublev?
Gegen Rublev, genau. Rublev,
Qualifikant, ja.
Ja, wobei, das ist ja auch ist schon einer von der Next Gen so ein
bisschen. Das stimmt,
oder
das stimmt.
Ja, zockt ganz gut auf jeden Fall. Ja, und da muss man ja sagen, diese ganzen Next Gen Spieler sind ja alle richtig geil und richtig gut und erfolgreich, aber bei den Grand Slams ist es schon auffällig.
Ja.
Dass sie es selten schaffen. Sie schaffen es jetzt schon hin und wieder mal. Ich glaube, Tsitsipas hat dieses Jahr schon mal einen großen Sieg errungen. Ich weiß leider
gegen Federer gewonnen bei den Australian Open.
Gegen Federer, stimmt. Mhm. Aber gefühlt macht das immer noch den Unterschied aus bei denen. Also bei den Grand Slams sind dann einfach die 4 Jungs oder jetzt ja 3 Jungs, die seit wie viel Jahren, 14 Jahren oben stehen, immer noch am stärksten und machen das auch irgendwie
glaubst
noch unter
du,
sich
aus. Glaubst du, dass es einen gibt? Ich meine, jetzt hat Medvedev ein bisschen aufgetaucht, Djokovic geschlagen nach, glaube ich, da Zurückstand sogar in
der
Cincinnati.
Der hat schon richtig aufgezockt.
Ja, der hat richtig gut aufgezockt. 3 Finals in Folge, auch 1 gewonnen. Also mir ist er, klar, ich meine, das ist halt so ein langer Schlag, ein guter, super Ausschlag. Mir ist er eigentlich am meisten in Erinnerung geblieben mit seiner Aktion mit dem Schiedsrichter vor 1, 2 Jahren. Kannst du dich daran erinnern oder kennst du die Szene?
Es klingelt gerade irgendwo leise was im Hinterstübchen, aber wie so oft musst du aufklären?
Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie die Situation war, aber logischerweise war Medvedev unzufrieden mit den Entscheidungen des Schiedsrichters und hat ihm dann Münzgeld vor den Schiedsrichterstuhl geworfen.
Oh, da darf man eigentlich nicht lachen, weil das ja schon ein bisschen herablassen.
Ja, natürlich, ja. Also das ist meine Erinnerung gewesen an Medvedev und irgendwie hatte ich jetzt nicht, also in den letzten Wochen hat er ja super gespielt, hat auch Turniere, also viele Turniere gewonnen, ich glaube 3 Turniere dieses Jahr schon. Insgesamt. Ich meine, er hat immer Djokovic geschlagen auf Hardcourt, was schon mal eine Ansage ist.
Das ist ein verdammt dickes Ausrufezeichen, ja. Dann haben wir den musst du ja fast dann dazu zählen, so als kleinen Geheimtipp. Dann hast du natürlich Alex Zverev, der letztens in einem Spiel 20 Doppelfehler geschlagen, habe ich gesehen.
20?
20, da habe ich mich ein bisschen an unser Tennis erinnert gefühlt. Wobei, nee, 20 schaffen wir selten. Dafür spielen wir den zweiten halt.
Dann das 40, Spiel von
mit 40 km/h rüber. Aber 20 Doppelfehler war eine Hausnummer. Aber ich hoffe natürlich, dass er es jetzt vielleicht mal schafft, bei einem Grand Slam so richtig an seine Leistung ranzukommen. Karin Khachanov haben wir natürlich noch, den wir auch, wie soll man sagen, durch unseren French Open Trip vor 2 Jahren ein bisschen so auf dem Schirm haben.
Auch
den
ich auch
in München dieses Jahr nochmal gesehen habe, ja. Und der auch echt geiler Zocker ist. Also da habe ich mich so ein klein bisschen zu einem Fan von ihm entwickelt jetzt im Moment, von der Next Gen.
Ja.
Mal genau zu Khachanov und Tsitsipas so von der Spielweise her.
Ja, ich finde aber Thiemchen auch geil. Der spielt halt sau offensiv. Also im Endeffekt.
Den sehe ich schon fast eine Stufe über den.
Ja, das stimmt. Der ist schon ein bisschen drüber.
Der ist so knapp unter den Top 3.
Ja.
Er ist deswegen habe ich genau. Den
Ja, glaubst du, es gibt, ich meine jetzt, ich glaube, über die großen 3 brauchen wir irgendwie jetzt irgendwie nicht so, also glaubst du, es gibt irgendeine Art von Überraschung? Also scheidet einer vielleicht früh aus von den 3 oder mehrere, gewinnt einer von den Jungen?
Ja, da muss man natürlich noch ein bisschen die Auslosung auch abwarten, ne? Ich glaube, die kommt morgen, wenn ich das richtig irgendwie gelesen habe.
Also ich glaube, dass mich irgendeine App erinnert hat, dass es,
kann auch, ich weiß auch nicht genau, wann die kommt. Ja, da muss man natürlich ein bisschen den Spielplan abwarten. Also es kann ja dann immer ganz fiesen Gegner geben. Irgendein, weiß ich nicht, 2 Meter Riesen, der dir jeden Aufschlag mit 230 km/h um die Ohren knüppelt. Und so ein bisschen, wie hieß der? Lukas Kobot-Style, der Rafael Nadal geschlagen hat.
Das war Lukas Rojol damals.
Rojol, Entschuldigung, Lukas Rojol.
Kobot ist ein anderer polnischer Tennisspieler.
Stimmt, aber nicht so ein großer. Das ist ein anderer Spieler, glaube ich. Weil das jetzt auch ein Schuss ins Blaue ist von mir. Deswegen kann man es erst dann sagen. Aber eigentlich, also ich rechne damit, dass die Top 3 alle ihren Weg ins Halbfinale gehen.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass es jemand. Ich glaube, es gewinnt einer von. Also es gewinnt keiner von den dreien. Das ist okay, einfach meine
Ansage für das Ganze. Ja, wir haben letztes Mal lagen wir, glaube ich, schon nicht ganz so schlecht mit den Tipps, oder?
Ja, aber also, das war relativ easy.
Ja, da waren wir auch spät drin. Da haben wir im Halbfinale getippt, wer ins Finale kommt.
Genau. Das
war verflucht, verdammt mutig war das von uns. sollen wir uns. Nee, wir haben ja. Die nächste Aufnahme machen wir wahrscheinlich dann, wenn die Viertelfinals gespielt werden oder so.
2 Wochen, ja. Das müsste Mitte der Woche.
Ja, vielleicht nach den Achtel oder nach den Viertelfinals. Da werden wir dann, vielleicht müssen wir uns dann erst festlegen. Aber ich habe jetzt gerade Hardcore, ich würde auf den Joker gehen. Einfach aus der ersten. Ja.
Djokovic,
ja. Der hat so eine Aura im Moment. Der hat so eine Aura. Ja, ich weiß, aber du könntest ja auch jetzt, weiß ich nicht, Roger oder Nadal nehmen. Aber irgendwie.
Ich gehe mit Team.
Oh.
Auch wenn er verletzt war, ich glaube, dass er zur zweiten Woche fit ist. Ich habe noch
einen anderen. Diesen allein Typen, für seine Rückhand darf er gewinnen.
Diesen Typen, den ich getroffen habe vorher, der auch hier im Beitrag hatte, der hat getippt auf Ivo Karlovic als kommenden US Open Champion. Kann natürlich auch sein.
Das kann sehr gut sein, logisch. Also, ich weiß nicht, ob wir den so seriös nehmen sollten.
Das müssen wir schauen.
In der Hinsicht.
Seriös.
Ja, wir schauen mal.
Ja. Ist ein seriöser Tipp, das weiß man nicht.
Am Ende werden wir es erst in 2 Wochen wissen.
Ja, bin auf jeden Fall ziemlich heiß.
Karlovic können wir schon jetzt ausschließen. Schaffst du es denn, wenn du in den USA bist? Wobei, das klingt immer so doof, weil es ist jetzt nicht so, als würdest du eine Stunde mit dem Auto von L.A. nach New York brauchen. Aber ist es ein Thema für dich, mal vorbeizugucken bei dem Turnier? Oder ist das ausgeschlossen zeitlich? Das ist ein
6-Stunden-Flug.
Ja, ich weiß, ich habe mich bei der Fragestellung schon echt geschämt. Man denkt einfach nur, weil es im gleichen Land ist,
genau.
So ein bisschen wie bei uns halt in Deutschland, alles ist maximal 1,5 Flugstunden entfernt.
Ist nicht ganz so, du warst noch nie da, oder?
Beim Turnier?
Ja.
Nee, ich war auch noch nie in New York, fällt mir auf, also bei beiden noch nicht.
Ja. Ja, ich war vor 2 Jahren mal beim Turnier, aber ich habe irgendwie relativ spät auch versucht, Karten zu bekommen und sowas, und dann haben wir uns einfach am Finaltag der Damen, damals US-amerikanisches Finale, ausschließlich, und wir dachten uns, geil, gehen wir da hin und schauen ein bisschen an den Platz davor, uns die Sachen an, also quasi, da gibt es ja diesen Platz vor dem Center Court und da stehen ein paar Leute, und da haben wir uns Karten gekauft für den, also Ground Pass, glaube ich, so nennt sich das, das hat auch irgendwie relativ viel Geld gekostet, und dann hat es, glaube ich, noch eine halbe Stunde gedauert, nachdem wir da waren, dann war das Finale vorbei, und das war meine US Open Erfahrung, und es war sonst nichts, es war kein Spiel, es war kein Juniorenspiel, kein Doppelspiel, gar nichts, aber die Anlage ist ganz cool.
Das ist ja schon mal etwas, und du hast ja noch genug Zeit, das Thema anzugucken.
So ist es.
Ist aber übrigens genau wie die Australian Open ersten Turnier, was ich nach der Karriere anschauen kann, weil Anfang September ist natürlich klar, jetzt ohne die Länderspiele, in Klammern vorerst, wäre da natürlich dann vielleicht mal Zeit, aber ja, das kannst du ja
auch nicht machen.
Ein 6-Stunden-Flug bei 2 freien Tagen ist vielleicht nicht das Allerprofessionellste. Das würde ich sagen, schiebt man für danach mal ein bisschen zur Seite.
Jetzt machen wir es. Apropos zur Seite schieben.
Jetzt hau einen raus.
Erstens, hast du nicht noch eine Frage für mich? War das nicht eine Frage zu wenig?
Ja, klar. Sehr gut. Ich habe schon wieder vergessen. Die 5. Frage ist natürlich dann eine US Open Bezug. Und da wir letztes Mal oder vorletztes Mal über die Bücher geredet haben und Andrew Agassi vorkam, geht es darum, das letzte Match hat Andrew Agassi ja bei den US Open gespielt. War das sein allerletztes überhaupt oder war das nur das letzte bei
News? Das weiß ich nicht.
Das war, glaube ich, sein allerletztes überhaupt, wenn ich es nicht ganz falsch habe. Aber auf jeden Fall sein letztes US Open Match. Gegen wen hat er das verloren? Oder gewonnen, falls es das Finale war? Nein, er hat es nicht, es war nicht das Finale, er hat es verloren.
Also ich weiß nur, dass er gegen Bagdatis halt sein letztes Spiel gemacht hat. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das bei den US Open war. Ich glaube gegen, nee, pass auf, ich weiß es, bei den US Open. Gegen Benjamin Becker.
Stark, ganz stark. Ich hatte so große Hoffnung, dass du das weißt. Ja. weil es damals so ein Thema war, dass ausgerechnet jemand mit dem Namen Becker ihn rauswirft.
Genau, er hat gewonnen.
Das war doch dann die Überschrift, der Mann, der Bambi erschoss oder sowas, glaube ich, hat eine Zeitung geschrieben.
Das ist fies. Aber kann gut sein,
ja. So haben sie ihn, glaube ich, dann genannt. Stark, sehr gut.
Ja, weil sein letztes Spiel in diesem Buch war eben gegen Bagdatis, aber gegen Becker war man
so. Gegen Bagdatis hat er, glaube ich, die Runde vorher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Buch gewonnen. Vielleicht war hat das jetzt sein.
Oh Gott.
Der hat, das ja, das, deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob es das allerletzte Spiel war von Andrew Agassi, aber er hat bei den US Open nochmal Bagdatis geschlagen. Was eben auch so ein grandioses Spiel gewesen sein muss.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob es das letzte überhaupt war, aber ich weiß, dass er ihn bei dem Turnier auf jeden Fall nochmal besiegt hat.
Aber wir werden es auflösen. Das ist ein geiler Schluss, finde ich.
Ja.
Benjamin Becker. Kevin King.
Gut. Völlig richtig. Damit können wir uns für heute verabschieden, würde ich sagen.
Genau, oder? Du hast noch 2 Tage bis zum Spiel, oder? Ihr spielt ja schon Freitag.
Ja, wieder Freitagsspiel, wie schon vor 2 Wochen. Bisher haben wir inklusive Vorbereitung tatsächlich alles gewonnen. Also auch noch nicht einen Unentschieden. Wir sind gut auf Kurs, aber in Köln, übrigens eins der stimmungsvollsten Spiele, um das nochmal ganz kurz hier in Fußballbezug reinzubringen, macht richtig Spaß. Gott sei Dank sind die wieder aufgestiegen. Ist eine schwierige Nummer. Da gab es schon einige böse Niederlagen und Unentschieden in meiner Karriere. Und
vor allem erstes Heimspiel wieder.
Ja,
quasi da dürfte
eine gewisse Euphorie noch da sein.
Stimmung könnte okay sein.
Dürft also in Köln nach dem Aufstieg gegen BVB ist fast eine relativ sichere Wette, dass die Stimmung ganz gut wird.
Ja, geil. Dann erhol dich.
Und das mache ich, dankeschön.
Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, würde ich sagen.
Du dich auch, genauso machen wir es. Dann kommen auch immer sukzessive mehr Sportarten hinzu. Noch mit rein. Ja,
über so ist
die
es.
Wir uns dann hier fröhlich austauschen können.
Gut, Bruderherz, dann.
Arrivederci. Wie viel Uhr hast du? Du hast Mittag, einen schönen Tag noch.
12:27 Uhr.
Hau mich jetzt in die Falle, gleich in ein paar Minuten. Und bis bald.
Baba, ciao, ciao.